Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
Moin aus Lübeck. Es geht wieder weiter. Erstmal herzlich willkommen an alle, die sich hier die Zeit nehmen und meinem Podcast folgen, Ruhe im Studio. Und ich sage nicht umsonst Moin, denn ich bin heute im wunderschönen Lübeck, eine wirklich lebenswerte und sehenswerte Stadt. Und wen sollte ich da anderes interviewen als den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse zu Lübeck? Warum sie zu Lübeck heißt, das wird ihr mir sicher noch erklären. Erstmal herzlich willkommen, Frank Schumacher.
Ja, lieber Herr Ruh, ich freue mich sehr. Moin an die Hörerschaft.
Ja, wir bleiben bei Moin. Wir sind ja hier im Norden und ja, Lübeck, man verbindet es mit dem Themenfeld Marzipan, man verbindet es mit dem Holstentor, man verbindet es vielleicht mit der 2006er Sondermünze, 2 Euro geprägt, die hatte ich noch in der Hand vor vielen, vielen Jahren. Aber Lübeck hatte noch viel mehr zu bieten und ich habe mir gedacht, heute mit Frank Schumacher zu sprechen. Er ist hier Vorstandsvorsitzender und hat durchaus viele, viele Jahre Sparkasse zu Lübeck erlebt und ist ja auch ein Lübecker, wie ich gelesen hatte. Und Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden hatte, mit 14 das erste Berufspraktikum sogar hier in der Sparkasse vollzogen und ja, sind, glaube ich, der beste Ansprechpartner, wenn es um alle Fragen rund um Lübeck geht.
Würde ich jetzt nicht widersprechen wollen. Tatsächlich bin ich hier geboren und wie Sie schon sagen, habe früh Kontakt zur Sparkasse gehabt. Das Berufspraktikum hat mich mit Freude erfüllt, sodass ich mich dann später auch bei der Sparkasse um einen Ausbildungsplatz bemüht habe. Das hat auch geklappt. Bin hier groß geworden, wie man so schön sagt.
Ja, und das ist natürlich eine schöne Vita, auch im Hinblick auf die Themen, die wir heute ein bisschen besprechen wollen. Denn die Sparkasse zu Lübeck, da wollen wir natürlich auch einen Einblick nehmen. Warum ist die Sparkasse zu Lübeck eigentlich entstanden? Was macht sie aus? Was macht sie auch wirklich besonders? Man darf schon sagen, im weltweiten Vergleich, da gibt es ja schon ein paar Highlights. Und besonders ist natürlich auch, es ist eine Sparkasse zu Lübeck AG, die sich natürlich von den Öffentlich-Rechtlichen da unterscheidet und wo natürlich die Frage entstehen kann und über die wollen wir heute sprechen, wo unterscheiden sie sich denn wirklich? Ist es eine andere Art von Sparkasse? Man sollte hier in Deutschland mal wissen, für was denn die Sparkasse zu Lübeck auch steht und da eben mal drüber zu sprechen, macht da viel Sinn. Vielleicht noch kurz ein paar Takte zu Ihnen, Herr Schumacher. Sie sind ja ein begeisterter Geschichtenverfolger. Sie inhalieren Geschichte. Sie sind begeisterter Mensch, wenn es um Schiffe geht. Das habe ich auch gelernt aus unseren Gesprächen. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Ja, wir wollen einmal einsteigen, Herr Schumacher. Was ist denn besonders an der Sparkasse zu Lübeck, an der Struktur? Was macht die Sparkasse zu Lübeck denn zur Sparkasse zu Lübeck?
Ja, ich glaube, jeder Sparkassenvorstand nimmt für sich in Anspruch, dass seine Sparkasse was Besonderes ist. In unserem Fall stimmt es aber tatsächlich, denn wir sind von den Bürgern der Stadt gegründet worden, in Person der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit, einem Verein, der selber 1789 bereits gegründet wurde, ein geschichtsträchtiges Datum, Französische Revolution. Diese Männer waren es damals tatsächlich ausschließlich, haben dann etwas sehr Kluges gemacht. Sie haben im Jahre 1817 bereits die Sparkasse gegründet. Und man hat dort im Vorwege viele Jahre überlegt, wie kann man das Ganze tun und war auch so vorausschauend, dass man nicht nur den Menschen, die natürlich damals auch ihr Geld bar bekommen haben, die Möglichkeit zur sicheren Anlage verhelfen wollte, sondern man hat auch gleich erkannt, Mensch, viel klein macht vielleicht auch groß, die Sparkasse soll auch Kredite geben. Warum war das so? Lübeck war besetzt von den französischen Truppen. Die haben hier durchaus die schöne Altstadt nicht so schön hinterlassen, wie sie heute ist, sodass auch ein Kapitalbedarf da war. Und man hat tatsächlich schon angefangen, auch in den ersten Jahren Hypotheken zu vergeben. Kann man sich nicht vorstellen, dass das heute ein modernes Bankinstitut ist, aber damals war es natürlich eine andere Struktur. Aber es hat sich über Jahrzehnte positiv entwickelt, als quasi unselbstständige Abteilung dieses Vereins. Und erst 1904 hat dann die Sparkasse eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen. Die Vorsteherschaft, heute würde man sagen Vorstand dieses Vereins, hat lange überlegt. Wir wissen das aus den Protokollen, die wir im Archiv heute noch gefunden haben. Mittlerweile liegen sie im Archiv der Hansestadt Lübeck. Und man hat dann gesagt, wir geben die Sparkasse in die Selbstständigkeit in der Rechtsform der Stiftung des privaten Rechts. Wir waren also 100 Jahre lang eine Stiftung. Voll steuerpflichtig, aber die Stiftung hat die Sparkasse betrieben. Und im Jahre 2003 sind Überlegungen angestellt worden. Das Ganze hing natürlich auch ein gut Stück damit zusammen, mit der damaligen Zeit. Kanzler Schröder, Europäische Union, Privatisierung. Gerade die Kommunen haben sehr viel versucht, in der damaligen Zeit Unternehmen auch in die Privatisierung zu bringen. Viele haben ihre Stadtwerke, haben ihre Wohnungsunternehmen veräußert. Und es war eine schwierige konjunkturelle Zeit. Alle Banken, die 2002 größere Firmenkreditbestände hatten, mögen sich daran erinnern, dass dort sehr hohe Risiken auch waren. Und es war eine Phase, wo die ja auch internationalen Banken auch Druck gemacht haben. Stichwort Gewährträgerhaftung, der Vorteil, der insbesondere bei den Landesbanken, bei den Kapitalmarktkonditionen tatsächlich auch spürbar war. Die Landesbanken konnten sich refinanzieren zu den Konditionen des Staates. Und das war natürlich den Geschäftsbanken, den Wettbewerbern dort im Auge. Dann gab es die Verständigung. Also es war eine unruhige Zeit. Der Oberbürgermeister von Stralsund wollte seine Sparkasse an die Commerzbank verkaufen und die treue Schwüre von Kämmerern bei Sonntagsreden, meine Sparkasse verkaufe ich nicht. Ob die denn so überzeugend wirklich durchgehalten war, das wusste man nicht. Eins war unseren Verantwortlichen damals schon klar, wir müssen die Sparkasse in eine sichere Zukunft führen. Und da haben wir eine Vielzahl von Szenarien, ich bin zum 01.01.2003 hier Vorstand geworden, haben wir eine Vielzahl von Szenarien mit unserem damaligen Verwaltungsrat durchdekliniert und am Ende stand eine, im wahrsten Sinne des Wortes, naheliegende Lösung, nämlich wir wandeln das Institut um, gliedern das Bankgeschäft aus in eine neu gegründete Aktiengesellschaft und fragen mal unsere befreundete Hamburger Sparkasse, die wir über den Verband der Freien Sparkassen schon seit Jahrzehnten kannten, die das gleiche Wertegerüst haben wie wir in Lübeck, die nur 60 Kilometer von uns entfernt ist und als größte deutsche Sparkasse auch über die finanziellen Möglichkeiten verfügten, ob sie sich nicht Lust hätten, an uns zu beteiligen. Und das wurde dann ausgehandelt und am Ende stand im Jahre 2004 dann das Konstrukt, eine neue Sparkasse zu Lübeck AG mit zwei Aktionären, mit 26% die Mutter der Hamburger Sparkasse, die Haspar Finanzholding, und mit 74% die gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck. Das waren wir quasi selber. Wir haben die Stiftung in die Gemeinnützigkeit überführt und das ist vielleicht auch der größte Unterschied, dass wir Jahr für Jahr über das Team der gemeinnützigen Sparkassenstiftung sehr viel Gutes leisten hier in der Stadt. Hunderte Anträge erhalten wir im Jahr. Wir haben mittlerweile eigene Bildungsprogramme, haben ein tolles Team mit einer tollen Geschäftsführerin und machen sehr viel. Und das wird von den Menschen hier in der Stadt anerkannt. Im vergangenen Jahr haben wir eine große Rettungsaktion für den Erhalt der 7 Türme. Eine Maßnahme, die wirklich uns stolz macht. Und haben gesagt, liebe Bürger, wenn ihr in den nächsten 4 Wochen, denn da war ein Zeitfenster, das sich schloss, was die Bundesförderung betraf, für die Sanierung der beiden großen Kirchen hier auf der Altstadtinsel, Dom zu Lübeck und St. Marien, wenn ihr dort spendet, wird das von uns verdoppelt. Haben wir gemacht und es haben sich über 1700 Bürger beteiligt. Und in Summe sind nachher tatsächlich stolze 2,6 Millionen Euro zusammengekommen.
Sensationell. Ja, und das Fördervolumen, so wie ich informiert bin, lag ja zuletzt bei 3,3 Millionen Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und ja mit einer, soweit ich informiert bin, einer der größten Stiftungen tatsächlich auch in Schleswig-Holstein. Und das ist natürlich enorm, auch was dann eine Sparkasse dieser Größe, auch dieser städtischen Struktur dann auch schaffen kann.
Ja, und das ist eben vielleicht auch das Besondere. Lübeck ist tatsächlich aus der alten Hanse-Tradition heraus schon immer von Kaufleuten geprägt worden. Und das ist bis in die heutige Zeit so geblieben. Die Kaufleute im Mittelalter waren im Grunde die Stadt. Und auch heute ist es so, dass man eigentlich üblicherweise nicht mit dem Finger auf die Stadt und die Politik zeigt, sondern wenn man von etwas überzeugt ist, dann nimmt man das Heft des Handels selber in die Hand. Das tun wir. In Lübeck gibt es viele Stiftungen und unter anderem auch die Possier-Stiftung. Das ist die größte Stiftung, die hier weit und breit ist und viele andere mittlerweile auch. Und das Ganze ist natürlich etwas, was uns auch im Private Banking mittlerweile Freude gemacht, weil natürlich auch viele vermögende Kunden sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und wer kann ein besserer Partner sein für eine Stiftung als die Sparkasse, die über 100 Jahre selber Stiftung war, die einen Hauptaktionär hat, der selber eine gemeinnützige Stiftung ist. Und ich habe ja tatsächlich auch die Freude, das sieht unsere Satzungsstruktur so vor, dass ich selber auch im Stiftungsvorstand bin, aktuell sogar Vorsitzender des Stiftungsvorstandes. Da haben wir 3 Personen, die alle Kraft Amtes diese Tätigkeit ehrenamtlich ausüben und jährlich rotiert der Vorsitz. Und dieses Jahr habe ich die Freude, den Vorsitz zu machen Und das bringt mir tatsächlich viel, viel Freude.
Das glaube ich. Ja, zu Thema Private Banking kommen wir später noch ein bisschen, weil das ja auch eine ganz besondere Stellung ist. Jetzt helfen Sie mir mal ganz kurz, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen. Warum heißt die Sparkasse zu Lübeck und nicht in Lübeck beispielsweise?
Ja, aber das ist tatsächlich Lübecker Slang. Das ist eine Sprache, die sich natürlich auch aus der alten Hansezeit, aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit auch fortentwickelt hat. Und auch andere Institutionen haben diese Formulierung in ihrem Namen, beispielsweise die Industrie- und Handelskammer zu Lübeck oder die Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck. Das zu wird aber tatsächlich so verwendet wie in. Also tatsächlich außerhalb Deutschlands oder außerhalb Lübecks, kann man auch sagen, ist das dann schon auch eher die geografische Bezeichnung für den Ort sozusagen.
Gut, aber das sind die Besonderheiten, die es am Ende auch ausmacht und auf die man hier, glaube ich, schon auch einen gewissen Wert legt. Das ist ja auch ein Teil der Kultur und der Tradition.
Ja, wir sind da auch stolz drauf, dass wir diese Bezeichnung haben und haben ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, sie abzulegen.
Gibt es denn in Lübeck, ich kenne Lübeck aus verschiedensten Begegnungen, die wir hier auch ja gemeinsam hatten, aber dann doch nicht so gut. Ich schätze die Stadt sehr. Ich hatte auch schon die ein oder andere Führung, einen Kollegen hier und zur See ist es auch nicht sehr weit. Also es ist ja wirklich sehr, sehr lebenswert. Also da beneide ich Sie wirklich über diesen Standort. Und so wie ich informiert bin, war ja die Sparkasse zu Lübeck 1985 die erste Sparkasse, die börsennotierte IHS, also Inhaberschuldverschreibungen, vergeben hatte und sogar eben dann die ersten Pfandbriefe im Bundesgebiet vergeben hatte, 2004. Also da gibt es ja schon viele erste Male in der Sparkasse zu Lübeck. Ist das so ein Stück weit auch Identität, zu sagen, wir geben gewisse Dinge auch zum ersten Mal oder sind da auch ein Stück weit besonders?
Ja, es ist nicht so, dass wir das machen, um Erster zu sein. Es ist einfach so, wenn wir von etwas überzeugt sind, das ist ähnlich wie das, was ich zu den Stiftungen gesagt habe, dann ist es nicht so, dass man dann noch lange nach Alternativen Ausschau hält. Wenn man überzeugt ist, das ist die Lösung, dann verfolgt man diese Lösung. Und dann hat man auch keine Scheu zu sagen, da sind wir halt die Ersten.
Gibt es denn in Lübeck einen Ort, wo Sie sagen, das ist so ein Insider-Tipp, wo man unbedingt mal gewesen sein muss, was vielleicht jetzt nicht so jeder kennt und in jedem Reiseführer steht?
Ja, tatsächlich, wir haben hier auf der Altstadtinsel etwas ganz Besonderes. Wir haben hier eine Flussbadeanstalt mitten auf der Altstadtinsel. Man schwimmt quasi im Wasser und blickt auf die berühmten sieben Türme und das Wasser wird über ein Rohrleitungsnetz tatsächlich über den Elbe-Lübeck-Kanal auf die Altstadtinsel gepumpt. Und das ist etwas, was sensationell ist, was kaum jemand kennt und was wirklich auch den Gästen imponiert. Und die Lübecker freuen sich natürlich daran, dass man da tatsächlich im sauberen Flusswasser hier auf der Altstadtinsel im Krähenteich dann auch baden kann.
Da muss ich im Sommer nochmal herkommen.
Ja, ansonsten, die Altstadt ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist ein Fund, was für unseren Tourismus natürlich auch sehr, sehr relevant ist. Wir haben über 100 Wohngänge. Wir haben ja das Glück gehabt, dass tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Lübeck nur ein einziges Mal einen Luftangriff erlebt hat, Palmarum 42. Lübeck war die erste Großstadt in Deutschland, die angegriffen wurde, aber zum Glück durch auch glückliche Umstände nur ein einziges Mal. Und ja, deswegen haben wir ja hier hunderte Gebäude, die aus dem Mittelalter stammen und die UNESCO ja dann auch erkannt hat, dass das ganze Ensemble schützenswert ist. Und ja, wir waren tatsächlich die allererste Stadt, die diesen Ritterschlag von der UNESCO bekommen hat, wo nicht einzelne Gebäude, sondern ein ganzes Gebäudeensemble mit hunderten Häusern tatsächlich auf diese Welterbeliste gekommen ist. Ansonsten, Sie haben es gesagt, Lübeck hat tatsächlich einen sehr hohen Wohn- und Freizeitwert. Travemünde als Ostseebad, das ist ein Stadtteil von Lübeck, sind wir auch natürlich mit einer Filiale vertreten. Und das sind nur 20 Kilometer, das heißt, wir haben die Ostsee vor der Tür. Wir haben hier sehr, sehr gute Infrastrukturverbindung, sind in einer halben Stunde mit der Bahn in Hamburg am Hauptbahnhof. Und das ist natürlich toll, dass man all solche Möglichkeiten hat, aber die Stadt selber ist tatsächlich auch sehr, sehr stark, was insbesondere Kultur angeht. Man hat hier ein hohes Freizeitangebot und selbst die Jugend lebt hier ganz gut.
Das glaube ich. Also da kann man sich wirklich wohlfühlen. Jedem, dem es noch verwehrt war bislang, Lübeck ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Allein schon, ich habe es gesagt, die ganzen Bauten, die man hier bestaunen kann, von außen wie auch von innen, das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und ja, Lübeck hat natürlich auch durch das Angebot und durch dieses Maritime, auch Wasser und so weiter, natürlich einen tollen Flair, muss man einfach so sagen. Und da darf man sich wirklich beneiden, in so einer Umgebung auch Vorstand zu sein. Wollen wir vielleicht noch einmal auf die Sparkasse blicken, weil die Sparkasse zu Lübeck AG, Sie hatten die Historie kurz dargestellt. Wir haben ja in Deutschland mehrere AG-Sparkassen, ja noch freie Sparkassen genannt. Wenn wir mal draufschauen, wir kennen ja auch die öffentlich-rechtlichen Strukturen, die ja den Löwenanteil in Deutschland ausmachen. Wo unterscheiden sich denn aus Ihrer Praxis, in Ihrer Wahrnehmung denn diese beiden Ausrichtungen, die AG-Sparkassen und die öffentlich-rechtlichen?
Ich würde mal sagen, im Wesentlichen in der Governance. Also tatsächlich, wenn man jetzt mal die Kundenperspektive einnimmt, unsere 100-Euro-Scheine, die aus dem Geldautomaten kommen, sehen nicht anders aus als bei öffentlich-rechtlichen Sparkassen. Unsere Produkte sind nahezu haargenau identisch und auch die Preise unterscheiden sich nicht großartig von anderen Sparkassen. Ich glaube, die Kundenperspektive, da sind wir eine ganz normale Sparkasse, sind wir auch stolz drauf. Wir sind professionell, wir sind erfolgreich, aber wir sind nicht jetzt in einer Konstellation, dass man sagen kann, der Kunde würde jetzt sofort erkennen, aha, das ist jetzt eine freie Sparkasse. Der Unterschied ist die Governance und das fängt eben damit an, dass wir als Aktiengesellschaft einen Aufsichtsrat haben und dieser Aufsichtsrat, der wird natürlich von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung bei zwei Aktionären ist nun nicht so spektakulär, wie das vielleicht bei großen Publikumsgesellschaften der Fall ist. Die Hamburger Sparkasse hat zwei Aufsichtsratsmandate, die sie besetzt und wir, die gemeinnützige Sparkassenstiftung, haben 7 Aufsichtsratsmandate. Und insgesamt, das kann man tatsächlich auch für die Zeit vor 2004 sagen, hat nahezu noch nie ein Politiker die Schwelle in unser Aufsichtsgremium geschafft. Wir berufen Persönlichkeiten, die fachlich und auch von der Integrität außergewöhnlich gut sind. Das wird uns auch sowohl von der Bankenaufsicht als auch von anderen, die das beobachten, bestätigt. Und das sind Unternehmerpersönlichkeiten.
Wir sind auf den Tickets dieser 7 respektive 2 dann auch sind.
Ganz genau. Wir sind in der Hinsicht ja hochqualitativ besetzt und haben natürlich dann auch entsprechende Verbindungen auch in die Institutionen, in die Unternehmen hinein. Unser Aufsichtsratsvorsitzender Dr. von Klitzing ist Vorstand des Unternehmens El Porcel, eine große Konzerngesellschaft mit 4 Milliarden Euro Jahresumsatz, also richtig bedeutend. Und diese Gesellschaft ist zu 100% im Eigentum einer gemeinnützigen Stiftung, der Porcel Stiftung. Da gibt es Verbindungen zur Sparkasse über Jahrzehnte. Und auch die Familie Dräger ist prominent bei uns im Aufsichtsrat vertreten. Stefan Dräger, der heutige Vorstandsvorsitzende, ist bei uns im Aufsichtsrat auch schon viele Jahre. Vorher war sein Onkel Theo bei uns. Also auch da gibt es eine Verbindung in Familie und Unternehmen hinein. Und dazu gibt es noch viele andere Aufsichtsratsmitglieder, die selber beachtliche Erfahrungen haben, tolle Vita haben, die uns natürlich auch im Geschäft helfen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir sagen können, dass wir als Sparkasse, insbesondere im Firmenkundenbereich, eine besonders gute Aufstellung haben, weil wir dort Unternehmer, auch im Risikoausschuss natürlich haben, die wissen, wie es geht und die auch Perspektiven auch als Unternehmer haben, die wahrscheinlich öffentlich-rechtliche Sparkassen in dieser Form niemals in der jetzigen Struktur gewährleisten können.
Könnte man ja ketzerisch die Frage stellen, wenn dieses Modell sehr unternehmerisch geprägt, auch mit Familientraditionen, auch, ich sag mal, Generationen nachfolgen ja geprägt ist, was ja auch dann wiederum Entscheidungen der Sparkasse zu Lübeck prägt, wäre das nicht ein Erfolgsmodell für andere Institute? Könnte man das nicht einfach übernehmen?
Also es steht mir natürlich nicht zu, hier öffentlich-rechtlichen Sparkassen Empfehlungen zu geben. Nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, bei uns hat sich das über die Jahrzehnte sehr bewährt, dass wir auch gerade bei der Auswahl von Aufsichtsratsmitgliedern sehr hoch ins Regal gegriffen haben. Und das gewährleistet eine Governance. Ich sage ganz ehrlich, wenn man sich hier als Vorstand nicht auf eine Gremiumssitzung professionell vorbereitet, dann ist man auch sehr schnell zweiter Sieger.
Ja, das glaube ich. Da sind auch die Anspruchshaltung vielleicht nochmal andere. Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auch ein Thema. Gibt es denn jetzt neben der unternehmerischen Struktur und Einbindung auch in strategische Entscheidungen? Ich meine, Sie haben ja auch jetzt 2028, haben Sie eine Riesenentscheidung der Sparkasse zu Lübeck oder für 2028 getroffen, der Neubau, was ja da auch mit Sicherheit auch diskutiert wird und entschieden wird. Gibt es denn auch Dinge, wo Sie sagen, da hat es vielleicht auch Nachteile, dass zu wenig Politik dabei ist in so einer Struktur?
Nein. Die kann ich überhaupt nicht erkennen. Ist ja nicht so, dass wir keine guten Kontakte zur Politik pflegen und zur Verwaltung. Also auch da haben wir ja mal exzellente Verbindungen, auch ich persönlich. Und demzufolge ist das für uns als Sparkasse überhaupt kein Nachteil. Aber es ist nicht so, dass wir dort jetzt institutionell in irgendeiner Form unter Druck gesetzt werden können oder irgendwelche Vorteile ziehen. Wir müssen mit Argumenten überzeugen. Und ich glaube, das ist in einer Marktwirtschaft immer von Vorteil, dass man mutig entscheidet auf Basis möglichst von Fakten und dann auch entsprechend seine Interessen verfolgt. Und das tun wir.
Das heißt, auch in dem Aufsichtsrat sind dann auch keine Kolleginnen und Kollegen der Sparkasse zu Lübeck vertreten?
Nein, Mitarbeitervertreter gibt es nicht. Wir sind eine kleine Aktiengesellschaft mit unter 500 Mitarbeitern. Und da ist es so, dass das im Mitbestimmungsgesetz keine Mitarbeitervertreter gibt. Und natürlich habe ich die Unternehmerpersönlichkeiten, die auf dem Ticket der Sparkassenstiftung, die 7 genannt, aber die beiden Kollegen der Hamburger Sparkasse sind natürlich fachlich auch top. Und demzufolge haben wir dann natürlich auch durch die Verbindung zur Hamburger Sparkasse auch eine besondere Governance und eine besondere Fachlichkeit. Aber auch bei strategischen Fragestellungen haben wir natürlich auch durchaus Vorteile, denn die HASPA ist natürlich auch eine große Nummer und hat zu jedem Thema viele Experten und wir sind tatsächlich noch nie in irgendeiner Form abgeblitzt, wenn wir einen Wunsch hatten. Im Gegenteil, wir können da auf die Unterstützung der Hamburger Sparkasse zählen.
Ja, das ist wirklich eine spannende Struktur, die es ja, wie gesagt, in der Form nur wenige Male gibt in Deutschland. Jetzt hatten Sie gerade den Verband auch der freien Sparkassen angesprochen. Da ist ja die Hamburger Sparkasse auch ein Teil davon, noch weitere, gerade Schleswig-Holstein insbesondere, aber natürlich auch darüber hinaus. Jetzt ist vielleicht nicht jedem geläufig, was der Verband der freien Sparkassen ist. Man kennt natürlich die unterschiedlichsten Verbände in Deutschland. Was ist der Verband der freien Sparkassen? Was macht der? Wofür gibt's den? Und was ist so die Idee dahinter? Den gibt's ja jetzt auch schon seit über 120 Jahren. Fast, ne?
Ja, seit tatsächlich über 100 Jahren. Aber es ist tatsächlich so, wenn man auf den ersten Blick hört, es gibt nur noch 5 freie Sparkassen in Deutschland. Das ist ja neben der Hamburger Sparkasse, der Sparkasse in Bremen, der Bottesholmer Sparkasse und der Sparkasse Mittelholstein AG in Rendsburg. Und wir gibt es eben keine mehr. Früher gab es noch ein paar mehr. Die ein oder andere ist leider abhandengekommen durch Fusion, durch Strukturentwicklung. Oftmals auch mangels Erfolg, muss man auch ehrlicherweise zugeben. Aber es gibt eben nur noch 5. Aber der Verband der Freien Sparkassen ist ein europäischer Verband. Wir haben tatsächlich sehr viele Mitglieder aus Österreich. Nahezu alle österreichischen Sparkassen sind Mitglieder bei uns. Die Sparkasse Südtirol in Bozen ist Mitglied, also Italien. Wir haben Mitgliedsinstitute aus der Schweiz, aus Frankreich, CaixaBank aus Spanien, schwedische Institute. Wir sind ein europäischer Verband und natürlich, die Besonderheit dieser freien Rechtsform heißt auch, dass der Verband der freien Sparkassen uns sowohl was politische, gesetzgeberische Maßnahmen auf Bundesebene als auch gerade was Brüssel EU betrifft, da gibt es schon gelegentlich mal auch die Notwendigkeit, die Stimme der freien Sparkassen kraftvoll zu vertreten. Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse in Bremen, ist Präsident des Verbandes der freien Sparkassen und wir treffen uns immer einmal im Jahr. Wir haben dort am letzten Septemberwochenende dann immer das jährliche Treffen. Dieses Jahr sind wir in Bozen in Südtirol. Letztes Jahr waren wir in Wien. Da war die erste Bank Gastgeber. Und da werden dann auch Repräsentanten und Gäste eingeladen. Und Ulrich Reuter, Präsident des DSGV, war auch im letzten Jahr in Wien. Und wir hatten auch Gelegenheit, uns auszutauschen. Und auch das ist spannend, weil natürlich die österreichischen Sparkassen in ihrer Konstruktion auch EZB beaufsichtigt sind und wir auch gelegentlich dann von den österreichischen Kollegen hören, dass Themen dort sich entwickeln, die dann manchmal 2-3 Jahre später auch für HGB-Sparkassen in Deutschland relevant werden. Und das ist nicht dumm. Man erweitert sein Netzwerk, man nimmt Dinge wahr, die sich in anderen europäischen Ländern auch im Bankbereich entwickeln. Und von daher ist dieser Verband der freien Sparkassen tatsächlich eine große Hilfe, uns auch in der Zukunft erfolgreich aufzustellen.
Sie haben ja in aller hanseatischen Bescheidenheit ja unterschlagen, dass Sie auch zweiter stellvertretender Verbandsvorsteher des Verbands der freien Sparkassen sind und da natürlich auch ein hohes Interesse haben, dass diese Themen sich weiterentwickeln, weil Sie hatten es gesagt, das Thema Netzwerk, das Thema Erfahrungen auszutauschen von europäischen Nachbarländern ist natürlich unglaublich spannend. Ich selbst durfte gerade auch die Österreicher besuchen und habe mir angeschaut, wie die Dinge da funktionieren und ja, da kann man auch eine ganze Menge mitnehmen und lernen und drüber nachdenken. Bei aller EZB-Beaufsichtigung, es hat große Skaleneffekte und Vorteile in der Produktion, wenn natürlich Dinge zentralisiert passieren und trotzdem kann jede Sparkasse für sich mit einer entsprechenden Struktur, mit gesellschaftlichem Engagement das tun, was sie eigentlich tun sollte und das ist, sich um die Kunden zu kümmern.
Ganz genau. Also da ist tatsächlich ein Erfolgstreiber natürlich die erste Bank und die stellt dann entsprechende Innovationen den Sparkassen zur Verfügung. Die einzelnen Häuser entscheiden selbst, ob und wann sie das einsetzen. Aber die Geschwindigkeit wird vorgegeben und wenn ich alleine die Erfolgsgeschichte der App George mir vergegenwärtige. Das ist eine wirklich beeindruckende Story. eine Marke, die dort vor Jahren etabliert wurde, die tatsächlich auch Relevanz hat für die Menschen in Österreich und die emotional aufgeladen ist. Unsere Sparkassen-App, die kann auch ganz, ganz viele und die Funktionalitäten sind auch beeindruckend. Wird ja auch permanent gelobt und ist die beste Banking-App. Ist aber, wenn wir ehrlich sind, 0,0 emotional. Und da ist natürlich so ein Thema George schon auch eine sehr kluge und sehr mutige Strategie und die ist sehr erfolgreich. Die digitalen Abschlussquoten in Österreich sind um ein Vielfaches besser als in Deutschland.
Also wir werden tatsächlich, darf ich ein bisschen spoilern, auch in einer anderen Podcast-Folge habe ich mit dem Herrn Pottisch über diese Dinge gesprochen. Von daher darf man da gespannt sein. Da gehen wir genau auf diese Dinge nämlich auch ein, um da einfach auch ein Stück weit zu erklären, was machen die Österreicher da anders als jetzt die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Nicht, dass das jetzt unbedingt in allen Facetten besser oder schlechter wäre, aber es ist ein anderer Antritt. Und diesen Antritt sollte man sich auch mal anhören, um ein bisschen dafür den eigenen Podcast Werbung zu machen.
Dann grüßen Sie den Franz herzlich.
Das mache ich. Ja, also sehr, sehr spannend. Jetzt aber, weil Sie gerade diesen Einblick haben in den Verband der Freien Sparkassen. Österreich durfte ich jetzt auch kennenlernen. Wie gehen denn jetzt andere angrenzende Länder im Sparkassengeschäft denn um? Was macht die besonders? Wollen Sie mal so ein bisschen durchgehen? Sie hatten Italien angesprochen, Frankreich, dann sind ja auch, glaube ich, Norwegen mit drin und Schweden ist da auch mit drin. Also geht ja wirklich weit vom Radius. Was machen die anders oder wo liegen da vielleicht so im Kern, vielleicht kurz erklärt, so ein paar Unterschiede?
Ja, ist tatsächlich von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Und in Italien, auch in Spanien, hat man ja große Privatisierungsaktionen dort durch die Politik erlebt. Wir haben eine große Diskussion in Deutschland, was die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit betrifft. Wenn man manchmal überlegt, was ist eigentlich UniCredit? UniCredit entstand aus der Fusion von 5 italienischen Sparkassen. Als ich in den 80er Jahren noch gelernt habe, welche ist die größte Sparkasse der Welt, ja, das war die Mailänder Sparkasse. Daraus ist UniCredit entstanden. Und auch in Spanien, die CaixaBank, ist aus einer Fusion von ganz, ganz vielen Sparkassen dort entstanden. Man hat also dort sehr starke Entwicklungen, die zentralistisch sind, die durch die Politik vorgegeben wird. Es ist oftmals so, dass diese Länder nur auch einzelne Sparkassen, zum Beispiel die Sparkasse Südtirol, da ist halt eine starke Persönlichkeiten, die auf ihre Eigenständigkeit auch großen Wert legen. Und gerade Dr. Brandstätter, der für die Sparkasse Südtirol dieses Jahr Gastgeber beim Verband der Freien Sparkassen ist, wenn Sie den erleben, dann nehmen Sie Haltung an. Das ist also wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit, die Interessen dort auch des Bereiches Südtirol vehement vertreten und auch dann diese Selbstständigkeit bis zum heutigen Tage aufrechterhalten haben. Und der Dr. Brandstätter, wenn der spricht, im Rahmen seiner Ausführungen beim Verband der Freien Sparkassen, der spricht immer, wir in Südtirol und in Italien. Man achte auf die Reihenfolge. Und das finde ich aber ist sympathisch, ist aber auch beachtlich. Das sind Menschen, die deutlich über die nur Sparkasseninteressen hinausdenken. Und was ist denn die Sparkasse? Wir sind doch nicht für uns selbst da. Wir sind dafür da, den Menschen in unserem Verantwortungsbereich das Leben einfacher zu machen, eine gute Zukunft sicherzustellen. Wenn es der Region, wenn es den Menschen gut geht, geht es automatisch der Sparkasse gut. Und alles, was dazu beiträgt, wird von uns unterstützt. Und deswegen sind wir hier auch in Lübeck in vielen Bereichen, wo wir uns einbringen mit Menschen, mit Ressourcen, mit Geld, mit Ideen. Und deswegen haben wir hier auch in Lübeck mittlerweile eine ganz gute Entwicklung. In den von Ihnen genannten Ländern ist das sehr, sehr unterschiedlich. Da sind oftmals auch nur noch 1-2 Sparkassen übergeblieben. Da gibt es gar keine große Möglichkeit, irgendwie Interessen zu bündeln. Da sind wir in Deutschland, aber auch in Österreich tatsächlich vorbildlich unterwegs. Und wir selber als Sparkasse, als mittelgroße Sparkasse, brauchen den Verbund, die Arbeitsteilung im Verbund wie die Luft zum Atmen. Und davon sind wir alle überzeugt. Deswegen unterstützen wir das auch sehr und bringen uns ja auch in die normalen Strukturen der Sparkassenfinanzgruppe in Deutschland ein, sowohl in Schleswig-Holstein als auch auf Bundesebene. Und wir sind davon auch sehr überzeugt, dass wir nur gemeinsam stark sind und erfolgreich sind. Was Lübeck betrifft, Sie haben es gesagt, ich bin hier geboren. Lübeck war die einzige Großstadt an der innerdeutschen Grenze. Bis 1989 war hier die Welt zu Ende. Wir waren Zonenrand und haben Zonenrandsubventionen bekommen und die waren auch dringend notwendig. Kaufkraft hier in der Stadt ist heute noch deutlich unterdurchschnittlich. Hier war man tatsächlich in einem Bereich, wo wir wirklich keine großen Wachstumsschübe erwarten konnten. Das hat sich Gottlob ein Stück geändert. Wir haben jetzt auch eine demografische Entwicklung. Die Stadt wächst und das ist gut so für die Sparkasse und auch für die Menschen hier in der Region. Wir haben gute Cluster, die spannend sind. Wir haben hier starke Unternehmen im Bereich Medizintechnik und Ernährungsproduktion. Da sind wir hier tatsächlich auch ein starker Standort. Und Tourismus, hatte ich gesagt, das ist natürlich auch etwas, was uns für Freude bereitet als Sparkasse.
Ja, das glaube ich. Ja, zumal die, man darf ja auch nicht unterschätzen, Sie hatten jetzt die einzelnen Länder mal so skizziert. Deutschland hat natürlich aufgrund der Historie auch nochmal andere Rahmenbedingungen, was durchaus so eine, sagen wir, heterogene und vielschichtige Struktur ja auch erklärt. Hingegen jetzt andere, ich sag mal, Strukturprogramme in europäischen Ländern ja natürlich in einer anderen Dimension und auch wiederum mit entsprechenden Rahmenbedingungen versehrt waren. Jetzt könnte man ja trotzdem draufblicken, wenn Sie sagen, naja, da gab es Zusammenschlüsse, die haben dann zu Großbanken geführt in Italien. Da gab es Entwicklungen jetzt wie zum Beispiel in Österreich, ne, die durch die Zentralisierung natürlich auch große Effekte erzeugt hat. Die Ausgründung oder die Schaffung einer zweiten Sparkasse ist ja auch eine ganz besondere Entwicklung, die man ja so ja auch nicht kennt. Und Deutschland hat ja eine Struktur, die sehr vielschichtig, sehr bunt in den Ausprägungen und auch der Anzahl der Institute ist. Wie blicken Sie so ein bisschen mit Ihrer Erfahrung jetzt auch der freien Sparkassen, den Netzwerken, den Erfolgsmodellen in anderen europäischen Ländern und teilweise sehr starken Konsolidierungen auf die Sparkassenstruktur dann in Deutschland? Also ist das ein Modell, was genauso funktionieren wird, auch noch in 10, 20, 50 Jahren? Oder werden sich da auch weitere Entwicklungen ergeben, die jetzt allein, was ich ja so wahrnehme, Personalmangel, ne, wir haben Themen der Regulatorik. Also kommen da schleichend ein Stück weit diese Strukturentwicklung, die andere vielleicht schon hinter sich haben?
Ja, man muss sicherlich aber auch ein Stück die unterschiedlichen Volkswirtschaften und den Föderalismus sehen. Ich glaube, wenn wir nicht 16 Bundesländer hätten, wenn Sparkassenrecht nicht Landesrecht wäre, dann hätten wir auch öffentlich-rechtliche Strukturen, die anders wären. Aber es ist nun mal so. Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst, auch durch die Alliierten, von der Zentralität anders strukturiert worden. Und wir haben nicht ein Zentrum, sondern wir haben große Städte, die über das ganze Bundesgebiet verstreut sind. Wir haben Kraftzentren. Auch das hat ein Stück was mit der industriellen Struktur zu tun, wo es durchaus auch Innovationen gibt, auch außerhalb der normalen Großstädte, die beachtlich sind. Und ich glaube auch, was man überhaupt nicht außer Acht lassen darf, ist die Universitätslandschaft. Auch da gibt es eine Vielzahl von wirklich tollen Universitäten, auch außerhalb der ganz großen Städte. Und da gibt es eine entsprechende auch Forschungslandschaft, die auch von Forschungsverbünden, die es ja in Deutschland gibt, denken wir nur an Fraunhofer und dergleichen, die auch dazu beiträgt, dass wir eben auch nicht nur zentrale Strukturen haben. Und deswegen glaube ich schon, mit auch mittelgroßen Sparkassen wie unserer, die nah an den Menschen ist, die nah auch an den Entscheidungsträgern, unabhängig von der Governance, in den politischen, aber auch in den für unsere volkswirtschaftlich relevanten Bereichen ist, ist man auch gut aufgestellt. Und durch die funktionierende Arbeitsteilung in der Sparkassenfinanzgruppe. Natürlich, wenn wir keine leistungsfähige Finanzinformatik hätten, dann würde es uns schon lange nicht mehr geben. Wir haben das Glück, dass wir eben auch kluge Weichenstellungen in der Vergangenheit, hoffentlich auch in Gegenwart und Zukunft, haben, die dazu führen, dass wir in bestimmten Bereichen ja auch erhebliche Vorteile aus Synergieeffekten ziehen, trotz unserer Struktur mit noch bummelig 340 Sparkassen. Also da, wo die Economies of Scale diese großen Vorteile ermöglichen, da haben wir sie ja vielfach zusammengeführt. Da ist immer noch ein bisschen Arbeit, denken wir an die Bausparkassen, aber auch da haben wir im Norden mit der Fusion der beiden Bausparkassen von Hamburg, Schleswig-Holstein, mit der Ost-LBS haben wir dort auch einen Schritt nach vorne gemacht und auch da, glaube ich, in den Verbund Strukturen gibt es vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit, effizienter zu werden. Aber der Erfolg ist ja nicht so, dass wir den nicht haben. Und wir müssen, glaube ich, im Bereich von Innovation die Dinge, die man in der Vergangenheit auch durchaus erfolgreich realisiert hat, müssen wir weiter professionell nach vorne bringen und die Entscheidungswege verkürzen. Und da sind sicherlich die Österreicher mit ihrem Hub in Wien, mit den Strukturen, wo man nicht noch 17 andere Gremien fragen muss, sondern wo ein smartes Team dem Bankvorstand sagt, so machen wir das. Und der sagt, in 4 Wochen möchte ich, dass wir das am Kunden haben. Und dann wird es durchgesetzt. Und das sind auch nicht nur alles Erfolgsgeschichten. Und trotzdem ist das super, dass man sowas macht und so schnell ist. Und da können wir uns, glaube ich, tatsächlich eine Scheibe von abschneiden.
Ja, und letzten Endes geht es ja auch darum, dass die Produktion auch auf Sicht günstiger geschaffen wird, weil es muss am Ende der Kunde bezahlen. Ich hatte durchaus auch die Töne im Ohr, die der Bundesobmann mir mal reingegeben hatte, wie wir das Gespräch hatten. Der sagte, naja, eine Sparkasse Bayern oder Hessen kann er sich einfach nicht vorstellen. Das war auch in einem Interview im Handelsblatt ja auch genauso gesagt worden. Und es kann ja aus den und den Gründen, die Sie gerade auch ansprachen, durchaus auch weiter viele Institute geben. Ganz ehrlich, das ist ja auch die Idee der Sparkasse vom Grundsatz her. Es geht aber darum, dass die Produktionen ein Stück weit effizienter werden, dass auch jede lokale Sparkasse für sich, auch auf Sicht, auch mit den ganzen Einflussfaktoren. Sie hatten die Cluster angesprochen, digitale Cluster, KI-Cluster, sind ja alles Entwicklungen, die ja auch hier in Lübeck seinen Einschlag finden, auch in der Sparkasse seinen Einschlag finden, was ja gut ist, aber sie müssen auch finanziert werden können. Und ich glaube, da muss man sicherlich auch schauen, die Herausforderungen werden ja auch in der Sparkasse zu Lübeck da nicht weniger. Wir hatten ja durchaus über die vielen Jahre uns ja auch mit dem Thema Transformation beschäftigt, über die einzelnen Geschäftsfelder in der Sparkasse zu Lübeck und waren ja da auch ja gerade in den neuralgischen Herzen unterwegs, Firmenkundenvertrieb, Private Banking. Was war denn so aus Ihrer Sicht, weil es ist ja ein stetiger Prozess, auch Strategieprozess, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, um auch als mittelgroße Sparkasse nicht wegtransformiert zu werden, ganz im Gegenteil, sondern ein starker Partner zu sein. Was waren für Sie so die Punkte, sagen, wir müssen uns auch damit beschäftigen?
Wir sind ambitioniert und das führt automatisch dazu, wenn du Erfolg hast, dass du diesen Erfolg auch versuchst weiter zu treiben. Der Erfolg hat aber nicht nur Licht, er hat auch Schatten. Der Schatten besteht darin, dass du unter Umständen dann Entwicklungen, die sich links und rechts ergeben, nicht in dem Maße wertschätzt und wahrnimmst, weil du bist ja erfolgreich. Und du setzt einfach deinen Kurs konsequent fort.
Also die Erfolgsfalle vielleicht, ne?
Man fällt in die Erfolgsfalle. Und ich glaube, da muss man einfach von Zeit zu Zeit innehalten, das tun wir, und sagen, sind wir noch state of the art? Oder gibt es Entwicklungen, die wir, warum auch immer, bisher nicht umgesetzt haben, nicht wahrgenommen haben. Meist ist es so, dass wir in Lübeck keinen Erkenntnisnotstand haben, aber manchmal haben wir die ein oder andere Umsetzung vielleicht nicht in der Form auch konsequent nach vorne gebracht. Und deswegen ist es immer wichtig und deswegen haben wir auch bewusst gesagt, wir möchten gerne ein Wachstumsprojekt machen mit Ihnen, mit S-Consulting zusammen zu dem Thema Firmenkundenaufstellung. Sind wir dort State of the Art, ja oder nein? Und dann haben wir gemerkt, dass natürlich sich bestimmte Dinge entwickelt haben, wie zum Beispiel Relation Kunden zu Kundenberater, wie die entsprechenden Strukturen geschnitten sind. Sind wir da noch gut? Können wir besser werden? Gerade auch IT-Unterstützung, dort den Firmenkundenberatern auch relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Kunden auch gut betreuen können, dass sie auch wissen, wo auf einmal Deckungsbeiträge unter Umständen nicht mehr sich entwickelt haben. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo man morgens noch Kontoauszüge sortiert hat. Da hat man gesehen, ist bei einem Konto, ist dort Geld eingegangen, ja oder nein. Man kannte die Kunden, man hat sie mit Namen angesprochen, wenn sie in die Filiale kamen. Das ist ja alles ein Gedankengut, was auch durch die Technik ein Gutstück abhanden gekommen ist, weil es nicht mehr automatisch in dem Geschäftsvorfall mit stattfindet. Und da die Technik zu nutzen, kluge IT-Anwendungen zu machen, das ist ja die Kunst, dass man auch dann trotzdem entsprechende Hinweise bekommt, möglichst automatisiert und die Strukturen dafür schafft, mit effizienten Prozessen erfolgreich zu sein. Und das haben wir gemeinsam realisiert. Das Projekt ist richtig gut nach vorne gekommen. Wir haben alle die Tage den Projektabschlussbericht im Gesamtvorstand verabschiedet im Rahmen unserer Projektekommission und sind ganz zufrieden mit den ersten Erfolgen, die wir dort haben. Wir sind gut aus den Startblöcken gekommen, was bei jedem Projekt, das wissen Sie als Profi, natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, der Change-Prozess, dass wir dort auch in Teilen Aufgabenstrukturen haben, die sich einfach über die Jahre entwickeln, wo du gestern vielleicht als Fachexperte ausreichend warst und morgen aber eine Vertriebsverantwortung hast, wo es auch um Verkaufen, überzeugen, um Schnelligkeit, um ja andere Stärken geht, als das vielleicht gestern und vorgestern der Fall war. Und da muss man dann auch schauen, hat man die richtigen Menschen an Bord oder muss man unter Umständen investieren? Und das ist das Gute, dass wir hier tatsächlich als Arbeitgeber guten Ruf haben, dass es uns gelingt, auch immer die richtigen Menschen zu finden, entweder indem wir sie selber ausbilden, wir haben eine sehr hohe Ausbildungsquote, oder aber indem wir dann auch vom Markt her Kolleginnen und Kollegen neu einstellen. Und das ist auch mit einer guten Frischblutzufuhr gelegentlich auch von Vorteil.
Ja, das bringt ja immer, ja, wie Sie sagen, frische Luft und frische Ideen und Gedanken in den Betrieb. Und das kann ja wirklich befruchtend sein. Jetzt ist natürlich, glaube ich, ein noch ganz normaler Prozess, auch als Vorstand, Sie und Herr Heuer gemeinsam mit dem Führungsteam ja auch sich strategisch Fragen zu stellen. Wo geht's hin? Ne? Was sind die Trends? Was sind die Entwicklungen? Sie hatten das Thema Forschung angesprochen, das Thema Universitäten. Wo gibt's auch da? Ich benutze nochmal den Begriff Cluster, ja, die sich da gewinnbringend auch darstellen können. Gerade mit dieser unternehmerischen Denke, die ja die Sparkasse zu Lübeck prägt, durch die Aufstellung des Aufsichtsrates etc. und natürlich auch einem starken Firmenkundenvertrieb, einem starken Firmenkundengeschäft. Jetzt wissen wir beide, wie wir hier sitzen. Natürlich haben Sie eine sehr reizvolle Region. Das ist vermutlich auch demografisch trotzdem mancherorts eine Herausforderung, auch Menschen zu finden, gleich wenn sich hier auch Unternehmen niederlassen, was ja wieder gut ist, weil es sind am Ende Ihre Kunden oder können Ihre Kunden werden. Nicht nur gewerblich, sondern auch privat. Nehmen Sie denn wahr, dass, ja, da durchaus auch Entwicklungen vielleicht gegen Sie sprechen, wo man sagt, naja, wir haben Demografieherausforderungen bei aller Technikentwicklung und dem Wunsch, auch produktionsseitig effizienter zu werden, auch gute Menschen zu finden, um die nächsten 10, 15 Jahre transformationsseitig gut aufgestellt zu sein. Nehmen Sie da schon eine Entwicklung wahr in die eine oder die andere Richtung?
Also tatsächlich, wir haben auch in der Vergangenheit es immer geschafft, auch unsere Stellen mit guten Leuten zu besetzen. Und auch aktuell haben wir da überhaupt gar keine Not. Wir treiben auch einen sehr großen Aufwand. Das heißt, wir nehmen an jeder Ausbildungsmesse teil, wir gehen in die Schulen, wir sind an den Hochschulen aktiv, wir zeigen uns. Wir sind in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Zu unserem 200-jährigen Jubiläum haben wir ja etwas ganz Außergewöhnliches gemacht. Wir haben im Vorfeld des Jubiläums unsere Auszubildenden einen Projektauftrag erteilt, der da lautet: Macht euch mal Gedanken, was die Aufstellung der Sparkasse im Jugendmarkt betrifft. Und es kam heraus ein Vorschlag, eine eigene Filiale für junge Kunden zu machen. Das Gedankengut, unsere Auszubildende, haben wir zu 95% umgesetzt. Haben hier in der Hauptstelle an einem gut frequentierten Standort haben wir eine Filiale, wir nennen sie S-Corner, weil das genau die Ecke des Gebäudes ist, eine Filiale für Kunden unter 30, wo der Kunde geduzt wird, wo Musik läuft, wo eigentlich eher eine Atmosphäre stattfindet, wie in einer Boutique oder einem hippen Café, dann junge Menschen zusammenkommen. Also eher ein Treffpunkt. Und auch darüber haben wir Erfolge und wir haben auch eine Sichtbarkeit. Wir haben über 10.000 Follower bei Instagram, was für eine mittelgroße Sparkasse ganz, ganz beachtlich ist, weil wir auch entsprechenden Content produzieren. Wir haben ganz viele, die dort aktiv sind und die wissen, für welche Werte die Sparkasse steht und die dann aber auch trotzdem aktiv sind in ihren Themen. Und das führt dazu, dass wir da offensichtlich für den einen oder anderen auch eine attraktive Informations- und Kommunikationsquelle sind. Das wiederum führt zur Sichtbarkeit und auch zur Bewerbung von jungen Menschen, die sagen, Sparkasse ist ja eine ganz coole Adresse und wir bieten Praktika an und wir machen allerlei. Also von daher, wir haben tatsächlich überhaupt keine Not. Wir führen aber auch, Oke Heuer und ich, die Sparkasse so, dass wir eine Vertrauenskultur haben und dass wir auch jedem Einzelnen Aufmerksamkeit schenken. Auch das spricht sich herum, auch das wird wahrgenommen. Ich war Anfang der 90er hier Assistent des Vorstandes und mein damaliger Chef, Vorstandsvorsitzender Klaus Spiegel, Gott hab ihn selig, letztes Jahr im Dezember verstorben, hatte unter anderem einen guten Spruch drauf, den habe ich mir zu eigen gemacht. Ein erstklassiger Vorstand hat erstklassige Führungskräfte, ein zweitklassiger, drittklassiger. Wir haben hier erstklassige Führungskräfte.
Ja, das ist ein Spirit. Ich durfte ihn mehrfach erleben, Herr Schumacher, auch in gemeinsamen Aktivitäten und Gesprächen. Und es ist tatsächlich, man kommt hier rein und fühlt sich auch wohl. Man erlebt eine unglaubliche Herzlichkeit, auch von den Führungskräften, auch von den Mitarbeitenden. Das ist schon einzigartig, muss ich wirklich sagen. Jetzt haben Sie das Thema angeschnitten. Man muss auch aktiv sein. Man darf hier nicht schlafen und nicht müde sein. Auch in den Trendthemen sich mal ausprobieren. Ne? Weil damals war natürlich die Idee der Auszubildenden geboren, aber keiner wusste, wie sie sich entwickelt. Da muss man auch als Forscher mutig sein und sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Was ist denn unser Risiko? Jetzt weiß ich ja auch durch unsere Themen und Zusammenarbeiten, dass Sie sich auch viel mit digitalen und medialen Themen auseinandersetzen. Da ja auch gerade im letzten Jahr, vorletzten Jahr sehr, sehr viel getan haben, post-Corona natürlich auch, aber letzten Endes auch aus Überzeugung, sich viel im Bereich Ausstattung, ja, Apple, MacBooks und alles, was da dazu kam, plus Befähigung, digitale Buddies mit Riesenmesse, wenn man hier die Hauptstelle besucht, ist alles getaped, ne, aus der Veranstaltung an den Glasscheiben. Wie kriegen Sie diesen Geist auch ein Stück weit entfacht, wo ja vielleicht einige Sparkassen schon hinter sich haben, manche sind noch mittendrin und einige haben es noch vor sich oder sollten es sich ein Stück weit zu eigen machen. Wie haben Sie diesen Geist so, ich sag mal, begleitet, dass das so kommt?
Ich glaube, als erstes steht die Überzeugung, dass es eine Zukunftsinvestition ist, mit der man früher als später starten sollte. Das Zweite ist, es ist ja nicht eine Erkenntnis nur des Vorstandes, sondern es ist eine Relevanz, die gesamte Sparkasse mitzunehmen. Da müssen wir dann als Vorstand natürlich auch Botschaften senden. Und eine ganz wichtige Botschaft ist, wir möchten euch alle mitnehmen. Aber bitte, dazu gehört auch das Wollen jedes Einzelnen. Und das haben wir früh zelebriert. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir das am Ende auch realisieren und es auch unseren Mitarbeitenden möglichst leicht machen. Und da kam eben die Idee der Digi-Buddies, dass wir in jeder Abteilung auch entsprechende Kollegen suchen, die eben von sich aus schon mit einer gewissen Befähigung und Begeisterung in dem Themenfeld unterwegs sind. Also nicht der, der als letztes dazu kam oder der Jüngste kriegt das aufs Auge gedrückt und macht das womöglich mehr schlecht als recht, sondern der, der vielleicht auch mit der höchsten Begeisterung die Gewähr dafür darstellt, dass er andere mit seiner Begeisterung auch dem Thema anstecken kann. Und das ist uns super gelungen. Da muss ich wirklich ein großes Kompliment machen an die ganze Truppe der Digi-Buddies. Das wird auch wertgeschätzt von allen Kolleginnen und Kollegen. Und da haben wir eben dann auch entsprechend gute Fortschritte gemacht. Und für die Prozesse, auch da ist es natürlich wichtig, dass wir die Feature, die es gibt, auch dann tatsächlich nutzen und möglichst eben dann auch sehr schnell auch einsetzen, unseren Kunden eben auch sagen, du musst hier kein Kilo Papier abgeben. Wir haben hier eine Anwendung. Bitte lade die Dinge hoch und die dürfen niemals dann in unserem Produktionsprozess einen Drucker erleben, sondern die müssen in dem digitalen Bereich bleiben. Und das klappt mittlerweile selbst in der Wohnungsbaufinanzierung prima und auch im Firmenkundengeschäft kommen wir mittlerweile da gut hinterher, sodass wir dort auch dann entsprechende Effizienzgewinne haben.
Aber wie haben Sie diese Begeisterung identifiziert? Waren es die Führungskräfte? Haben Sie sich über eine Befragung bedient? Einfach ein gutes Gefühl? Also sind Sie jetzt auch keine allzu kleine Sparkasse, wo wirklich jeder jeden kennt? Sind ja doch auch einige Menschen hier vertreten. Wie haben Sie es gemacht?
Ja, wir haben tatsächlich als erstes die Führungskräfte für das Thema dann auch mit begeistert und auch Erwartungshaltung klar formuliert. Wenn die Führungskraft in einer Veranstaltung sich die letzte Reihe setzt, die Augen verdreht und im Zweifel jeder Mitarbeiter dieser Führungskraft weiß, wie der darüber denkt, dann kannst du vorne stehen und machen, was du willst, dann kommst du nicht voran. Also, da waren wir klare Botschaften gesandt und auch entsprechende Erwartungshaltung. Und dann kommt aber auch ein Prozess in Gange des Mitmachens. Und das, ja, klappt in unserer Betriebsgröße ganz wunderbar.
Es war ja sehr laut auch zu lesen, auch wenn das in sich jetzt vielleicht vom Wortlaut nicht ganz passt, aber man konnte es wirklich laut lesen über LinkedIn und Co. Da waren ja die Aktivitäten auch spürbar. Und das hat ja auch, wie Sie sagen, man muss Menschen anstecken, ne, mit dieser Energie, mit dieser Begeisterung. Dann kommt auch was rum und dann wird sogar der letzte Knörzer wird für sich sagen, Mensch, ist vielleicht gar nicht so doof, was die da alle tun. Ja, also das ist Ihnen offensichtlich gelungen.
Genau, und dann kommen ja Erfolgsstorys und die darf man nicht für sich behalten, die müssen dann auch entsprechend verbreitet werden. Storytelling ist heutzutage eben doch auch eine ganz relevante Dimension und da müssen wir den einen oder anderen immer wieder ein Stück dran erinnern, dass er auch für seine interne Abteilung, für den Bereich Storytelling verantwortlich ist und auch in dem innerbetrieblichen Markt sozusagen der Talente auf sich aufmerksam machen muss.
Das haben Sie gerade auch angesprochen, auch mit Blick auf die Sparkasse. Die Sparkasse ist strategisch weitsichtig unterwegs und das schon seit Jahren. Sie beschäftigen sich mit Fragestellungen der Trends, beschäftigen sich auch mit dem Geschäftsgebiet und haben vorhin selbst gesagt, naja, manchmal haben wir ein bisschen an der Umsetzung uns ja nicht so getraut vielleicht sogar oder sind nicht so weit gegangen. Was ist da an der Stelle jetzt mit aktueller Entwicklung anders? Was haben Sie gemacht, damit Sie diesen Geist des, wir machen das jetzt, als, ja, wir schauen uns erstmal an, was geht und dann entscheiden wir und dann schauen wir mal weiter. Was hat sich geändert ein Stück weit, um diese Umsetzung dann auch nach vorne zu bringen? Weil das ist ja das, was die Menschen spüren in der Sparkasse als auch draußen vor Ort.
Es gab also nicht diesen einen Moment, wo man jetzt irgendwie Kenntnisknall hat und sagt, so, jetzt müssen wir. Das Gute ist, wir haben tatsächlich wirtschaftliche Stabilität über Jahrzehnte und da sind wir auch geprägt. dass wir auch vor dem Hintergrund auch mutig das eine oder andere testen können. Und wir haben eine Betriebsgröße, die es uns auch leicht macht, als Schnellboot zu fungieren. Und trotzdem ist es manchmal so, dass man sagt, Mensch, jetzt machen wir so viel, das muss ich jetzt hier auch noch machen. Und dann verliert man mal den einen oder anderen aus dem Blick. Und das sich immer mal wieder bewusst zu machen, auch in der Führungsmannschaft da ganz offen drüber zu sprechen, das ist eben einfach wichtig. Das machen wir, dass wir regelmäßig uns den Spiegel vorhalten und sagen, hey, sind wir eigentlich in diesen Bereichen da, wo wir sein wollen? Und wenn wir dann feststellen, Mensch, nee, da haben wir doch ein bisschen jetzt vielleicht das aus den Augen verloren, dann sind wir aber auch so, dass wir dann sehr konsequent sagen, so jetzt nicht noch lange warten, denn nicht schnacken, sondern tun. Also tun, Tag und Nacht. Und das ist, glaube ich, einfach relevant, dass man dann auch als Vorstand vorne wegläuft und sagt, ich will das jetzt auch. Und ich möchte auch, dass ihr wisst, dass ich euch daran messe, dass ihr euch da auch entsprechend einbringt. Und dann ist es so, wir haben gute Leute an Bord, aber manchmal sind es auch Themen, da musst du eben dann auch externe Unterstützer haben. Und so haben wir auch die S-Consulting, haben wir sie auch als Ratgeber, auch oftmals an Bord, weil sie einfach uns auch den Blickwinkel auch von erfolgreichen anderen Sparkassen und Marktteilnehmern auch aufzeigen. Und wir sagen, ja, das wollen wir auch.
Danke für das Vertrauen an der Stelle. Aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz elementarer Punkt, den Sie gerade ansprachen, die Menschen auch zu begeistern, auch wenn manchmal es schwierig ist, auf der Führungsmannschaft eben jetzt zu sagen, wir machen das Richtige. Und wir dürfen, das ist ja auch eine Kultursache, wir dürfen da auch durchaus nochmal die ein oder andere Justierung vornehmen, was nicht falsch ist, weil ein Prozess des Lernens entsteht nur dann. Ja, das darf man durchaus auch, glaube ich, erwähnen.
Ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, Ungeheuer und ich führen die Sparkasse mit einer klaren Vertrauenskultur. Und dazu gehört, dass jeder das Recht hat, auch Fehler zu machen. Das ist nicht das Ziel, möglichst viele Fehler zu machen. Und man sollte auch nicht immer die gleichen machen. Aber wenn man diesen Mut nicht hat, dass man auch mal einen Fehler eingestehen kann, dann wird man nicht erfolgreich sein. Und deswegen, wir probieren uns aus, wir machen auch mal Dinge, wo wir dahinter feststellen, Mensch, das war nicht so der Weisheit letzter Schluss, dann dreht man es wieder zurück. Das Gute ist, als Sparkasse, wir sind ja nicht Universitätsklinikum in der Notaufnahme, wo vielleicht dann der nächste Schnitt auch tatsächlich irreversibel ist, sondern die Dinge sind in der Regel auch relativ leicht dann korrigierbar. Im Zweifel sprechen wir nur von überschaubaren Beträgen und das ist etwas, was wir gut darstellen können.
Herr Schumacher, jetzt habe ich noch eine Frage, weil tatsächlich das begegnet ja den Menschen, die sich im Norden aufhalten, weil wir den Norden beschäftigen, immer wieder. Das ist der sogenannte Hansebelt. Wie gesagt, egal mit welchem Vorstand man spricht, ne, wir bewegen uns im Hansebelt, ein riesen wirtschaftlicher Ast, der ja quasi bis Dänemark strahlt. Vielleicht mal ganz kurz für den Zuhörer, die Zuhörerin, was ist der Hansebelt? Weil sie sind ja Teil dieses Gürtels. Und was soll dieser Gürtel oder warum hat man diesen Gürtel eigentlich so definiert? Was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, es ist so, dass aktuell ja ein Tunnel gebaut wird, der Fehmarn mit Dänemark verbindet. Und das ist eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Ursprünglich sollte es mal eine Brücke sein. Das ist vom Bild her noch ein bisschen schöner, weil eine Brücke natürlich noch ein bisschen mehr verbindet. Ja. Ein Tunnel verbindet auch, aber man ist nicht so sichtbar. Ne? So, das heißt, die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen-Malmö wird sich künftig deutlich verkürzen. Bis jetzt sind ja dort Schiffe eingesetzt und im Zuge dieser ganzen Entwicklung hat es eine Unternehmerinitiative gegeben, nicht der Politik, nicht von irgendwelchen Landräten und Oberbürgermeistern, sondern von Unternehmern, die gesagt haben, wir müssen doch hier jetzt in Regionen denken, wir müssen das Kirchturmdenken überwinden und müssen aufzeigen, dass wir mit diesem Infrastrukturprojekt eine Chance haben, eine Chance auf uns aufmerksam zu machen in diesem Raum zwischen zwei wirklich starken Kraftzentren. Im Norden ist Hamburg natürlich als Metropolregion eine Nummer und Kopenhagen-Malmö ist genauso eine beeindruckende Region, wo richtig volkswirtschaftlich die Post geht in den letzten Jahren. Und man hat dann mit Malmö natürlich auch Schweden, Südschweden mit im Blick. Zwischen Malmö und Kopenhagen gibt es ja bestimmt, und das wissen alle, die Öresundbrücke, sodass wir dort tatsächlich auch auf einmal eine sichtbare Entwicklung haben. Wir als Sparkasse zu Lübeck waren Gründungsmitglied dieser Unternehmerinitiative. Ich selber war viele Jahre im Vorstand dieses Vereins. Und der Hansebelt-Verein hat mittlerweile es erreicht, dass tatsächlich auch dieses gesamte Gedankengut sehr stark auch in den Köpfen von nicht nur Unternehmern, sondern auch von Verantwortlichen in Politik und Verwaltung angekommen ist. Unser Lübecker Bürgermeister spricht von Hansebelt, den kannst du nachts um 3 wecken und dann sagt er dir, wie gut Hansebelt ist. Und die Idee ist natürlich, dass wir aus dieser intensiven Infrastruktur, Straßenverbindung, dass wir daraus auch Honig saugen. Und es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten. Entweder man betrachtet das als Last, dann ist es auch nur eine Last, dann bist du nur eine Doofe. Oder aber du begreifst das als Chance, als Lust und bist dabei, dann auch entsprechend daraus Vorteile zu ziehen. Und wir haben uns für Letzteres entschieden und bringen uns auch als Sparkasse sehr stark in dieses gesamte Gedankengut ein.
Sehr spannende Entwicklung, was so ein Vokal alles auslösen kann, ne? Von der Last zur Lust.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Ja, und ich glaube auch weiter zu beobachten, ne? was da auch dann entsteht. Ich selbst durfte die Brücken bis Malmö schon befahren. Also ich kenne die Ecke ganz gut, ist übertrieben, aber zumindest habe ich schon erleben dürfen. Und ja, das ist sicherlich eine ganz spannende Entwicklung für den Norden. Und da drücke ich natürlich alle Daumen, die ich habe, dass sie auch den Honig draus ziehen können und da die sich die Initiative und die zeitliche Investition auch am Ende für alle hier im Norden auch auszahlt.
Ja, vielen Dank. Also entsprechende Gewerbegebiete sind dabei, dass die entwickelt werden, auch mit unserer Unterstützung. Und die Nachfrage ist durchaus sichtbar.
Ja, Abschlussfrage, Herr Schumacher. Jetzt habe ich eigentlich eine andere mir vorgestellt, aber mit Blick auf das Gespräch, über das wir jetzt heute so sinniert haben, ich nutze die Frage sehr, sehr gerne auch mit anderen Gesprächsteilnehmern. Ich glaube, sie passt auch zu Ihnen. Wenn Sie sich in eine Zeitmaschine setzen würden und in den nächsten 5 Jahre oder vielleicht doch sogar, machen wir mal 10 Jahre, ich glaube, das ist noch spannender, auf was für eine Sparkasse zu Lübeck werden Sie dann schauen?
Also ich werde dann garantiert in 10 Jahren, weil ich bin mittlerweile 60 Jahre alt, das aus nicht mehr einer operativen verantwortlichen Position machen. Ich werde aber bestimmt mit Freude auf die Sparkasse schauen. Die Sparkasse wird noch erfolgreicher sein als heute. Sie wird noch relevanter sein für die Menschen, für die Unternehmen hier in der Stadt. Und sie wird, davon bin ich fest überzeugt, eine gute Zukunft haben, weil wir gute Menschen an Bord haben und weil wir eine starke Marke haben, die auch im Verbund der Deutschen Sparkassen und Finanzgruppe weiterhin Gewähr leistet, dass wir erfolgreich sind.
So machen wir es.
Prima.
Das ist ein super Plan. Drück Ihnen alle Daumen, wie schon gesagt, die ich habe. Ganz viel Erfolg auch für die weiteren Jahre und für die Zukunft der Sparkasse zu Lübeck. Ich werde es aktiv beobachten.
Vielen Dank. Sie sind ja auch noch jünger als ich. Also von daher schauen wir mal, was in 10 Jahren ist.
Genau, wer weiß, was da kommt. Ja, schon mal vielen Dank für die Zeit, für das wirklich super interessante Gespräch, auch mit den geschichtlichen Backgrounds, die auch gerne gehört werden. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Roh. Vielen Dank für das Interesse. Mir hat es auch viel Spaß gebracht. Und bleiben Sie uns so verbunden, wie das bisher der Fall ist, dann werden wir auch mit Ihrer Unterstützung in der Zukunft erfolgreich sein.
Sehr gerne. So machen wir es, Herr Schumacher. Dann in diesem Sinne auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Lauschen, vielleicht für das ein oder andere Mitnehmen an Impulsen, an Gedanken, die dann wieder weiter reifen dürfen. Bin natürlich jederzeit offen für Anregungen, Kritik, Hinweise. Zentrale Mailadresse haben wir dafür eingerichtet, podcast@s-c.de. Ansonsten bin ich ja auch entsprechend über die klassischen Plattformen erreichbar. Und vielleicht, wenn es noch eine Frage an Herrn Schumacher gäbe, kriegen wir das auch irgendwie organisiert. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Episode. Und jetzt würde ich sagen, ist erstmal Ruhe im Studio.